Jesus kommt als König, der dritte Teil unserer Predigtserie. Letzte Woche, Jesus kommt als Diener, um uns zu dienen, die Füße zu waschen. Aber das gehört natürlich alles zusammen. Das sind alles Aspekte von Jesus, wie er ist, wie er uns begegnet, warum und wie und welchem Ziel er auf diese Erde kommt. Heute eben diese besondere Perspektive, dass er als König kommt. Und was ich sehr schön fand eben, das war nicht abgesprochen, da sehe ich wirklich ein Wirken des Geistes Gottes, dieses Zitat aus dem Jesaja, das wird uns nämlich gleich auch noch ein wenig beschäftigen. Erstmal, der König kommt als Kind in der Krippe. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Also normalerweise wird ein König nicht in einem Stall oder in einer Krippe geboren, beziehungsweise geboren, dann in eine Krippe gelegt. In diese Situation, sie hatten keinen Platz in der Herberge und all diese Dinge. Normalerweise wird ein Königskind in einem Palast geboren. Und hier haben wir schon eine Besonderheit bei Jesus, was sich natürlich dann auch durch das Leben, das irdische Leben von Jesus hindurchziehen wird. Wie wir das ja dann auch wissen, was dann schlussendlich am Kreuz seine Vollendung gefunden hat, Kreuz und Auferstehung. Aber es geht schon hier los in dieser Erniedrigungsgestalt. Jesus ist ein besonderer König. Schauen wir uns mal nochmal diese Verse an, die Lea gerade eben schon gelesen hat. Denn es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Diese Verse und andere Verse waren die Grundlage dafür, dass man in Israel eben genau diesen Friedefürsten, diesen König erwartet hat als den Messias. Darauf hat Israel gewartet. Aber sie hatten natürlich eine komplett andere Vorstellung. Sie dachten, wenn der Messias kommt, dann wird er die Römer rausschmeißen und dann wird er praktisch dieses Königreich wieder aufrichten. Aber was hat es auf sich mit diesen Versen? Was hat es auf sich mit diesem davidischen Königreich? Wenn wir uns mal die Geschlechtsregister, für diejenigen unter uns, die dieses Wort jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, Geschlechtsregister, das klingt ja auch ein bisschen interessant, dieses Wort alleine schon, das meint das Matthäusevangelium Kapitel 1, also sozusagen die erste Seite im Neuen Testament. Da ist praktisch, ich will es mal so sagen, wie so eine Art Ahnengalerie von Jesus aufgelistet. Und diese Ahnengalerie, diese Aufzählung der Vorfahren Jesu, die nennt man auch Geschlechtsregister. Und das ist sehr, sehr interessant, dass nämlich die Abfolge der Generationen bei Jesus, dass das praktisch die Linie des Königs Davids war. Das heißt, David war König und so weiter und jetzt geht es die Nachkommen, einer nach dem anderen und der zeugte den mit der und der Nachkomme und der ist, zeugte den, zeugte den, zeugte den, zeugte den, zeugte den und am Ende kam Josef bei raus. Das heißt, nach etlichen Generationen natürlich, das heißt Josef, und das ist eine ganz interessante Geschichte, die jungen Leute würden sagen, vielleicht so eine Art Fun Fact oder so. Auf jeden Fall war Josef nicht einfach nur irgendwie ein Zimmermann. Das war er natürlich auch. Also wenn man an Josef denkt, ja, das war der Zimmermann da in Nazareth. Wobei man natürlich die Frage stellen muss, was bedeutet zu der damaligen Zeit Zimmermann? Ich glaube, dass das mit dem, was heute in unserer Kultur, in unseren Gefilden Zimmerleute tun, wir haben ja tolle Zimmerleute unter uns, dass das damit nicht so sehr viel zu tun hat. Man könnte eher übersetzen Baumeister. Aber ist im Grunde genommen ja auch egal. Wenn Luther übersetzt Zimmermann, dann weiß jeder, das hat was mit Bau zu tun und mit Fachwerkhäusern im Mittelalter und mit Holz und mit diesen Dingen. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. So, aber das ist die eine Seite. Jesus bzw. Josef, erstmal Josef, Josef und Maria, Josef war praktisch, wenn man es genau nimmt, Thronfolger. Nun war es so, dass, sagen wir mal, das davidische Königreich im Grunde genommen ja nicht mehr existierte. Es war zusammengebrochen, da waren verschiedene Herrschaften vorher, insbesondere natürlich das Reich Alexanders des Großen, nicht? Danach kamen dann die Römer. Auf jeden Fall gab es in diesem Sinne das davidische Königreich nicht mehr. Aber die Nachfahren, die sozusagen rechtmäßige Thronfolger gewesen wären, wenn denn das Königreich wieder errichtet worden wäre, die gab es schon. Das kennen wir in Deutschland auch, in unserem Kulturkreis. Es gibt heute noch den Chef des Hauses Hohenzollern, der Ur-Ur-Urenkel von Kaiser Wilhelm II. Der lebt noch. Der wäre, wenn jetzt, was nicht geschehen wird, davon gehe ich mal aus, aber angenommen, in Deutschland würde die Monarchie wieder eingeführt werden, dann wäre der der rechtmäßige Thronfolger. Und genauso war das in Israel auch. Die wussten alle ganz genau, Moment mal, das ist die Linie, das ist die Familie und es gab ja noch viel mehr Davididen, so nennt man die, die wohnten alle in Nazareth. Das war die Stadt, in der sich die ganzen Nachkommen des Hauses Davids irgendwie angesiedelt haben, diesem Gebiet. Aber das ist ein Thema für sich, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Das kann man dann auch mal so in Geschichtsbüchern nachlesen. Tolle Sache jedenfalls. Auf jeden Fall wussten die, aha, da aus Nazareth, aus dieser Familie, das ist der Thronfolger. Aber eben, das Königreich gab es halt eben nicht. Aber, und jetzt kommt diese andere Geschichte, wenn der Messias kommt, wenn dieser Friedefürst, dieses Kind, das Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst heißt und auf dessen Schulter die Herrschaft liegt, wenn der nun kommt, der Messias, dann, so war die Erwartung, wird das alte davidische Königreich wieder errichtet werden. Also wie wir in Deutschland sozusagen das Kaiserreich neu erstehen würde. Verstehen wir? Die Nachfahren des Hauses Hohenzollern haben auch normale Berufe. Einer war, glaube ich, Pfarrer, ein anderer war irgendwie Banker. Also die hatten auch ganz, ich sag's mal, normale Berufe, wie andere Menschen auch. Aber waren trotzdem im Hintergrund, waren sie Thronfolger. Legitime Thronfolger. Und das gilt bis heute. Also natürlich nur, falls jemals, dass die Monarchie in Deutschland wieder eingeführt werden, was ja nicht zu erwarten ist. Aber verstehen wir, wer Josef war? Josef war im Prinzip ein Prinz. Das war eine Prinzenfamilie in der Generationennachfolge, in der Thronfolge von David. Und das wussten die Leute. Und deswegen haben sie auch, als Jesus dann eben in Jerusalem eingezogen ist, nicht haben sie alle Hosianna gerufen, weil sie dachten, jetzt geht's los. Jetzt wird das alte davidische Königreich wieder errichtet werden. Und haben nicht verstanden, dass das Königreich und das Königtum Jesu eben in dieser davidischen Linie eine geistliche Größe ist. Und auch das davidische Königtum steht schon für etwas Geistliches, ein Vorbild, wir nennen das eine Typologie für etwas Geistliches, was Gott hier errichten möchte und was Gott sagen möchte. Und das ist mit Jesus gekommen. Jesus kommt als Kind in der Krippe. Er kommt als König in der Erniedrigungsgestalt, wie es an einer anderen Stelle heißt. Ganz anders, als wie die Leute es erwartet haben. Und deswegen auch mit den Engeln, was wir da alles lesen, mit den Hirten und die Engel kommen und sagen, oh, der neugeborene König und so. Wie, der neugeborene König im Stall in einer Krippe, was ist das denn? Kann doch gar nicht sein. Und Herodes, war es ein König? Wahnsinn, was ist das denn? Wo ist der denn? Und der hat schon Angst gekriegt. Deswegen hat er ja dann auch diesen Kindermord dann angezettelt und angestiftet. Ganz, ganz furchtbare Dinge. Aber ganz anders als wie die Menschen das erwartet haben. An einer anderen Stelle führt Paulus das mal aus. Er sagt über Jesus, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das ist die Erniedrigung. Wer ist Jesus? Wer ist dieses Kind in der Krippe? Das ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Auf diesen Titel werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Gott selber wird Mensch in Jesus Christus. Das ist etwas, was wir gar nicht fassen können. Aber eben im Kind in der Krippe. Und das ging noch weiter, sein ganzer Auftrag. Und dann schlussendlich das Kreuz, diese furchtbare Hinrichtungsart der Römer, die eigentlich nur den übelsten Schwerverbrechern vorbehalten war. Vor allen Dingen die, die sich gegen die Römer aufgelehnt haben. Aber das Kreuz war auch nicht alles, sondern die Auferstehung von den Toten. So, und dann kommen wir eben zu dem Zweiten. Das hier die Erniedrigung, aber dann eben halt auch die Erhöhung. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Es gibt keinen Namen, der höher ist als der Name Jesu. Im Namen Jesu ist Kraft. Im Namen Jesu ist Macht. Im Namen Jesu ist Vollmacht. Vollmacht über alles Böse. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, schlicht und ergreifend alle. In der unsichtbaren Welt, in der sichtbaren Welt, alle müssen ihre Knie beugen vor Jesus. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Erniedrigung, ganz runter, bis in den Staub. Tiefer kann es nicht gehen. Aber dann die Erhöhung. Und so wird er dann auch wiederkommen als der erhöhte König aller Könige. Diesen Titel wollen wir uns auch noch mal ein wenig näher anschauen. König aller Könige, Herr aller Herren. Diesen Titel kannte man. Der war in der Antike völlig üblich. Insbesondere im Perserreich und die unterschiedlichen persischen Herrscher haben diesen Titel verwendet. Und zwar bedeutet dieser Titel, und das sehen wir auch im Alten Testament, wie das vonstatten ging, zum Beispiel der König Nebukadnezar, die haben sozusagen militärisch ein Volk besiegt, das einen König hatte. Dann haben die den aber nicht zwingend abgesetzt. Bei Zedekia sehen wir das zum Beispiel im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige. Sondern das waren dann hinterher wie so Vasallenkönige, das heißt, sie mussten Tribut leisten. Die durften ihre Herrschaft weiter ausführen, mussten aber regelmäßig eine Art Sonderzahlung abliefern nach Babylon beispielsweise. Keine Ahnung, wie man das heute übersetzen würde, sagen wir mal jedes Jahr 10 Milliarden Euro oder so. Damals gab es natürlich keine Euro, aber dass man sich das mal so vorstellen kann. Und solange diese Vasallenkönige das gemacht haben, war die Welt in Ordnung. Dann konnten die ihr Ding machen. Dann konnten die regieren, konnten ihre Gesetze erlassen. Die durften natürlich nicht gegen den persischen oder babylonischen König gehen. Nicht? Aber dann konnten die ihr Ding machen. Aber wehe dem. Sie haben diese Zahlung nicht geleistet. Das war ja das Problem, weswegen dann Juda in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde, weil halt eben der letzte König von Juda sich geweigert hat, eben diese Zahlung zu leisten. Aber das haben die damals so gemacht und so haben die diese riesigen Reiche regiert durch Vasallenkönige. Manchmal haben die auch selber Leute eingesetzt, sehr, sehr unterschiedlich. So, und weil das so war, dass die anderen Könige auch da waren, die Könige der Völker, nannten die sich König aller Könige, sozusagen Oberkönig. Später bei den Römern gab es dann einen anderen Titel, der hieß dann Kaiser. Aber ein Kaiser ist im Grunde genommen auch so einer. So auf diese Weise hat sich das dann bei uns auch eingebürgert im Mittelalter. Und so sind diese Titel wie Kaiser und so sind dann auf uns gekommen mit unterschiedlichen Reichweiten, wie man so der Herrschaft, wie man so sagen würde. So, und dieser Titel, König aller Könige, Herr aller Herren, dieser Titel wird jetzt für Jesus benutzt. Da heißt es in der Offenbarung, er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren in der Offenbarung. Und das ist völlig klar, was hier gesagt werden sollte. Jesus Christus herrscht über allen. Das Kind in der Krippe oder der, der als Kind in der Krippe gekommen ist, ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er, der sich erniedrigt hat, ist erhöht und wird am Ende der Triumphator sein. Christus Triumphator. König der Könige, Herr aller Herren. Wie regiert er? Das hat Lea auch schon eben sehr schön angesprochen. Er regiert so, wie kein irdischer Herrscher regieren kann. Er regiert nicht menschlich, er regiert göttlich. Er regiert wie ein guter Hirte. Gott wird uns als guter Hirte vorgestellt im Alten Testament und im Neuen Testament. Jesus auch, ich bin, dieses Ich-Bin-Wort. Wir hatten ja diese Reihe, dieses Jahr so eine Predigtserie, die Ich-Bin-Worte. Ich bin der gute Hirte. Wer mich sieht, sieht den Vater. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ein König, der für die Seinen vollumfänglich da ist, der für die Seinen sorgt, der alles gibt, dass es den Seinen, seinen Schafen sozusagen, als Hirte Schafe, dass es seinen Schafen gut geht. Was man von irdischen Königen nicht immer sagen kann, dass sie in erster Linie das Wohl ihres Volkes im Blick haben. Da gibt es viel Korruption, da gibt es viel Egoismus, da gibt es viel Macht, Spielereien und all diese Dinge. König Jesus ist ganz anders. König Jesus hat nur und ausschließlich das Wohl der Seinen im Blick. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wieso das Wohl der Seinen? Das ist ja sehr menschenorientiert. Ja, natürlich, aber wenn in dem Jesus das Wohl der Seinen, der Verlorenen im Blick hat, ehrt er Gott. Das allererste ist natürlich die Ehre Gottes, das ist ja völlig klar. Jesus war nicht in dieser falschen Weise und ist auch nicht in dieser falschen Weise menschengefällig. Oh, mal eben ein bisschen Schwamm drüber und gut ist. Überhaupt nicht. Er tut alles, damit der Weg zum Vater, damit der Weg zu Gott wieder frei ist, um uns zu erlösen, dass wir zu Gott kommen können. Dafür tut er alles. Da schont er auch sein eigenes Leben nicht. König Jesus gibt sein Leben für uns. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht als König. Er ist der König und dieser König sagt, ich gebe mein Leben für meine Leute. Ich weiß nicht, welcher irdische König das tut oder das tun würde. Er regiert anders. Aber er regiert auch mit Macht. Mir ist gegeben, sagt Jesus, alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Darum geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Weil Jesus der Herr ist, weil ihm alle Macht gegeben ist. Deswegen müssen wir auch keine Angst haben. Deswegen müssen wir nicht angstvoll in die Zukunft gehen, sondern dürfen mit Zuversicht in die Zukunft gehen. Wir können mit Zuversicht in ein neues Jahr gehen. Weil Jesus der Herr ist, weil er alles in seiner Hand hat. Er regiert mit Macht. Er ist Sieger über alle Mächte. Er ist Sieger auch über die unsichtbare Welt. Er ist Sieger über das Böse. Er ist Sieger über den Teufel. Er ist Sieger über den Tod und schenkt uns das ewige Leben. Nun wissen wir auch, das muss man an dieser Stelle natürlich sagen, sein Reich ist angebrochen. Das ist noch nicht in der Vollendung da. Der Anbruch ist da. Und wo Menschen ihr Herz öffnen für Jesus, da kommt dieser Friede, da kommt diese Regentschaft rein. Es ist angebrochen. Ja, das Böse hat noch Macht auf dieser Erde. Und das sehen wir. Und der Teufel tut viele, viele schlimme Dinge. Selbstverständlich. Er bringt Durcheinander. Er zerstört. Das Dämonische ist da. Die Fratze der Unmenschlichkeit. Was Menschen so alles tun. Und trotzdem gilt, Jesus steht drüber. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Alle Übeltäter müssen am Ende die Knie beugen vor ihm. Jeder Mensch muss sich vor Gott verantworten. Es gibt diese Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht. Es gibt diese Gerechtigkeit, die am Ende siegen wird. Er herrscht mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein wichtiger Begriff. Nicht nur, dass wir zu Gott kommen können, nein, sondern auch unter uns Menschen. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Es gibt so viel Leid, das Menschen verursachen und durch Menschen verursacht wird. Und da ist diese Botschaft, wenn Jesus kommt, richtet er ein Reich von Gerechtigkeit auf. Er wird Gerechtigkeit üben für die, denen Unrecht widerfahren ist. Auch das gehört zum Evangelium. Auch das gehört zur Herrschaft Jesu. Jesus wird dir Recht schaffen. Deswegen heißt es auch mal, rächt euch nicht selbst, liebe Brüder und Schwestern. Rächt euch nicht selbst. Überlasst das dem Herrn. Gott wird richten in absoluter Gerechtigkeit. Er ist gerechter, als nur irgendein Mensch nur je gerecht sein könnte. Kein Mensch, nicht der gerechteste Richter, der gerechteste Mensch kann nicht annähernd so gerecht sein wie Jesus. Niemand ist so gerecht wie Jesus. Absolute Gerechtigkeit. Gerechtigkeit mit Barmherzigkeit. Aber das ist wichtig, das auch mal, finde ich, zu betonen. Gerechtigkeit. Wenn dir Unrecht widerfahren ist, er wird dir Recht schaffen. Er wird der Witwe Recht schaffen. Er wird der Weise Recht schaffen. Er wird den Unterdrückten Recht schaffen. Ja, das wird er. Gerechtigkeit. Und alle Knie werden sich beugen. Hitler wird sich beugen vor Jesus. Und diese ganze Riege, sie werden sich beugen vor Jesus. Jeder Übeltäter wird sich beugen vor Jesus. Sie werden ihre Knie beugen müssen vor Jesus. Die, die sich für wer weiß was halten, werden ihre Knie beugen vor Jesus. Putin wird seine Knie beugen vor Jesus. Trump wird seine Knie beugen vor Jesus. Alle werden ihre Knie beugen vor Jesus. Jeder Einzelne wird seine Knie beugen vor Jesus. Verstehen wir? Das sind die Realitäten, über die wir reden. Und deswegen, wenn wir auf der Seite Jesu sind, wenn wir auf der Seite des Königs aller Könige und Herr aller Herren sind, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Und deswegen müssen wir nicht sozusagen in Ängsten in die Zukunft gehen, sondern aufrechten Haupts. Du bist ein Königskind. Das Neue Testament nennt die, die an Jesus glauben, die mit Jesus verbunden sind, die zu Jesus Christus gehören, Königskinder. Du bist ein Königskind. Du bist ein Kind des himmlischen Königs. Du bist ein Sohn des höchsten Königs. Du bist ein Prinz. Weißt du, dass du ein Prinz bist? Und du bist eine Prinzessin. Du bist eine Tochter des allerhöchsten Königs. Denn der König hat nicht nur Söhne, sondern der König hat auch Töchter. Wunderbar. Zu seinem Ebenbild geschaffen als Mann und Frau. Dann bist du eine Tochter des höchsten Königs. Du bist eine Prinzessin vor den Augen des Herrn. Stell dich in den Spiegel am Morgen und sag, ich bin eine Prinzessin des Herrn. Kannst du das? Mach es einfach. Du bist eine Prinzessin des Herrn. Und so gehst du in den Tag. Und dann freust du dich. Auch wenn nicht alles glatt läuft, auch wenn es mal schief läuft, auch wenn, was weiß ich, was ist, wenn du dein Portemonnaie verloren hast. Du bleibst ein Sohn und eine Tochter des allerhöchsten Königs. Du bleibst der Prinz Gottes, du bleibst der Prinz und die Prinzessin Gottes. So sieht Jesus dich. So bist du gesehen in den Augen des Herrn. Das bedeutet die Königswürde, die Königsherrschaft Gottes. Immer wieder erlebe ich es, dass Menschen, die an Jesus glauben, irgendwie Angst haben vor dem Teufel. Dann passiert irgendwie das, oh, jetzt hat mir der Teufel wieder ein Schnippchen geschlagen. Jetzt ist mir der Teufel wieder in die Kandare. Liebe Freunde, der Teufel ist ein Geschöpf. Wir haben auch gelegentlich schon darauf hingewiesen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Der Teufel ist ein Geschöpf. Der ist nämlich ein Engel gewesen und die Engel sind von Gott geschaffene Wesen in der unsichtbaren Welt. So lesen wir es in der Bibel. Und der Teufel war ein Engelboss. Ja, in biblischen Sprachgebrauch nennt man das Erzengel. Das hat aber nichts mit Eisenerz zu tun, sondern das kommt sprachlich irgendwie aus dem Griechischen, von Archä, ist auch egal. Damit will ich euch nicht langweilen. Auf jeden Fall, der Teufel war einer von den Engelchefs. Da gab es mehrere, die Erzengel und so weiter. Und einer von denen war der. Und der hat sich gegen Gott aufgelehnt und wurde zum Gegner. Satan ist nämlich hebräisch und heißt Gegner. Er wurde zum Gegner Gottes. Er hat fortan angefangen, gegen Gott zu arbeiten. Das ändert aber nichts daran, dass er ein Geschöpf ist. Und als Geschöpf ist er weder allgegenwärtig. Manche Christen denken, der Teufel ist jetzt auch irgendwie da und da muss man aufpassen, muss man gucken, nicht? Der Teufel ist, nein, der Teufel ist ein Geschöpf. Kein Geschöpf auf dieser Welt und in der gesamten Schöpfung ist allgegenwärtig. Allgegenwärtig ist nur der lebendige Gott, ausschließlich der dreieinige lebendige Gott. Der Teufel ist übrigens auch nicht allwissend. Manche denken, der Teufel weiß das auch alles irgendwie. Der weiß gar nichts. Gar nichts weiß er nur auch nicht. Aber sag mal, er ist auf gar keinen Fall allwissend. Der Teufel ist nicht allwissend. Wieso sollte der Teufel allwissend sein? Wieso? Er ist ein Geschöpf und als Geschöpf ist er nicht allwissend. Es gibt nur ein Wesen in der gesamten Schöpfung, im gesamten Universum, im gesamten Dasein aller Dinge, das allwissend ist und das ist Gott selber. Nur der lebendige Gott, der dreimal heilige Gott ist allwissend, niemand sonst. Und er ist nicht, und das ist das Dritte, er ist auch nicht allmächtig. Der Teufel ist nicht allmächtig. Woher nehmen wir, dass der Teufel allmächtig ist? Dass das alles irgendwie vom Teufel und so? Nein, ist er nicht. Es gibt nur ein Wesen im Universum, das allmächtig ist und das ist der lebendige Gott. Kein Geschöpf ist allmächtig, auch in der unsichtbaren Welt nicht. Die Engel sind doch nicht allmächtig. Die Engel sind dienstbare Boten, dienstbare Geister. Aber sie sind doch nicht allmächtig. Und das ist wichtig zu sehen. Wir sind auf der Seite des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren, der allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist. Auf dessen Seite sind wir. Die andere Seite ist eine andere Seite. Wir sind auf dieser Seite. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du auf dieser Seite. Dann bist du auf der Seite dessen, der allmächtig ist, der alles in seinen Händen hat. Dann bist du auf der Seite des Siegers. Und Luther konnte das mal so schön dann übersetzen im Psalm. Nicht wahr? Selbst wenn um dich her alles zusammenbricht, du bist auf der Seite des Siegers. Und am Ende heißt es, wird er dich aus dem Staub erheben. Am Ende wird die Siegesmacht Jesu triumphieren über alles. Auch wenn das jetzt noch nicht so vollumfänglich ist, weil eben das Reich Gottes angebrochen ist. Es ist noch nicht in der Vollendung da. Ein weiteres, sein Reich ist ein ewiges Reich. Die Reiche dieser Welt kommen und gehen. Sie sind nicht ewig. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Das heißt, seine Herrschaft hat kein Ende. Sie hört niemals auf. Wir müssen nicht denken oder Angst haben, dass seine Herrschaft irgendwann mal ans Ende kommt und er sozusagen mit seinem Latein am Ende wäre. Jesus ist niemals mit seinem Latein am Ende, niemals. Selbst wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, ist er mit seinem Latein auch für uns noch lange nicht am Ende. Noch lange nicht. Seine Herrschaft hat kein Ende. Sein Reich ist ein ewiges Reich, ein ewiges Reich. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann gehören wir jetzt schon zu seinem Reich. Dann sind wir Kinder seines Reiches. Dann durchlaufen wir hier so diese Phase auf dieser Erde, dann gehen wir in die Ewigkeit und dann geht's weiter. Und wenn Jesus wiederkommt, dann geht's nochmal anders weiter. Dann kommt nämlich die Auferstehung der Toten, dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und dann geht's nochmal weiter. Sein Reich ist ein ewiges Reich, ein Reich, das niemals enden wird. Und so heißt es schon im Alten Testament, im Psalm 145, dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Ist das nicht eine fantastische Botschaft? Seine Herrschaft beginnt im Herzen eines jeden Menschen, der ihm folgt. Und das ist die ganz entscheidende Frage. Das ist nicht nur die entscheidende Osterfrage, das ist auch die entscheidende Weihnachtsfrage, aber es ist nicht nur die entscheidende Weihnachtsfrage, es ist letztlich auch die entscheidende Adventsfrage. Ist Jesus der Herr deines Lebens? Bist du auf der Seite des Königs der Könige, des Herrn aller Herren? Auf welcher Seite bist du? Und die Einladung gilt, komm auf die richtige Seite. Komm zu Jesus. Wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, vertrau dein Leben Jesus an. Er wird dich führen und weiden wie der beste Hirte, den man sich nur je vorstellen kann. Dann bist du in seiner Hand und seine Herrschaft wird in dir beginnen und dein Leben wird sich verändern. Er wird dein Leben verändern. Er ist der König, der seinen Dienern die Füße wäscht. Letzte Woche haben wir noch etwas ausführlicher über diese Dinge nachgedacht, was das bedeutet, dass er als Diakonos, als Diener kam. Er kommt, um uns zu dienen. Stell dir mal vor, der Bundeskanzler. Also ich will jetzt nicht politisieren, das ist überhaupt nicht das Thema, überhaupt nicht. Aber stell dir mal vor, der Bundeskanzler käme, egal wer es ist, aus welcher Partei, der Bundeskanzler käme und sagt, du, ich will dir die Füße waschen. Kommt Friedrich Merz rein und sagt, ne, ich will mir hin, mach mal eine Schüssel und so. Da würden wir denken, was ist das denn? Wäre komisch. Also ich nehme an, die meisten von uns würden sagen, nö, dann mache ich aber nicht. Jetzt mal unabhängig davon, wie man jetzt, welche politischen Neigungen man da hat, unabhängig davon, ist ja egal. Wenn das Scholz gewesen wäre, wäre die Reaktion wahrscheinlich genauso. Angenommen, Olaf Scholz kommt rein, nicht, wenn er noch Bundeskanzler gewesen wäre, sagt so, ich wasche euch jetzt mal hier die Füße. Wenn die meisten sagen, nee, Olaf, also das ist irgendwie komisch. Das machen wir jetzt mal nicht. Ich weiß nicht, ob einer von euch sagen würde, ja klar, komm, ne, Olaf, ne, Schuhe aus, ne, und dann geht das los. Verstehen wir? Und so haben sich die Jünger gefühlt. Das war so die Gefühlslage. Was? Und Petrus sagt, nee, also komm, jetzt, Jesus, bei dir die Füße waschen. Nee, sagt Jesus. Und damit hat er natürlich etwas gesagt. Dass er uns dient, dass er sich für nichts zu schade ist. Und so ist Jesus. Das ist das Wesen von König Jesus. So begegnet er uns. Zieh deine Schuhe aus, ich wasche dir die Füße. Verstehen wir? So regiert er. Das ist sein Wesen. Und so sieht er uns. Und so nimmt er uns an. Das ist doch großartig. Das ist doch was ganz anderes. Und schlussendlich, er wird wiederkommen als der erhöhte König. Ja, König Jesus kommt wieder. Unser Messias kommt wieder. Das sagt uns die Bibel. Er kam, er kommt jetzt zu uns, um uns jetzt zu dienen, damit wir mit Jesus leben können, öffnet uns die Tür, bietet uns das an. Aber dann heißt es, er wird auch leibhaftig wiederkommen und alle werden ihn sehen. Alle. Ich habe mich lange gefragt, wie ist denn das, wenn Jesus wiederkommt, weil die Erde ist ja rund, also eine Kugel. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er dann, also mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ich die Bibel an dieser Stelle richtig verstehe, kommt er natürlich in Israel, auf den Ölberg und so. Ja, aber was machen denn dann die Leute in Amerika? Ist ja auf der anderen Seite. Wie können die ihn denn dann sehen? Oder, keine Ahnung, in Irkutsk oder so. Wie sollen die ihn dann sehen? Oder auf den Philippinen oder keine Ahnung wo sonst noch. Also da muss ich sagen, wenn es Menschen schon möglich ist, technisch, zum Beispiel beim Super Bowl, das ist ja in Amerika so, glaube ich, so einmal, ich kenne mich da nicht so aus, aber so einmal im Jahr so eine gigantische Veranstaltung, Rugby ist es, glaube ich, da sind viele von euch werden das besser kennen als ich, korrigiert mich da an dieser Stelle. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist was anderes, nämlich, das wird auf der ganzen Welt übertragen. Natürlich die unterschiedlichen Zeitzonen und dann gibt es welche bei uns, die schalten dann nachts um zwei den Fernseher an, um irgendwie den Super Bowl, wie das dann heißt, mit zu verfolgen, sich das dann anzuschauen. Bei uns ist es dann halt einfach mitten in der Nacht. Und da sage ich mir, wenn das menschlich schon möglich ist, durch menschliche Technik, dass man ein Ereignis, was an einer Stelle ist, dass man das durch technische Mittel so übertragen kann, dass gleichzeitig alle Menschen auf dieser Welt das mit live mitverfolgen können, live dabei sind, da muss ich sagen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, wie viel mehr Möglichkeiten hat der denn? Um das zu verwirklichen, dass alle ihn sehen werden und alle werden ihre Knie beugen. Er wird wiederkommen als der erhöhte König. Ja, noch hat das Böse Macht in dieser Welt. So ist das. Die Erlösung ist noch nicht vollendet. Das Böse hat noch Macht und Menschen leiden. Und wir leiden auch. Und die Vergänglichkeit der menschlichen Natur ist noch da. Wir werden krank. Manche sterben früher, manche sterben später. Ja, wir haben einfach mit Dingen zu tun. Das ist die Vergänglichkeit dieser Welt. Die Vergänglichkeit, unter die die Welt unterworfen ist. Aber wenn Jesus kommt, wird alles Defizitäre ein Ende haben. Alles. Dann wird die Macht des Bösen endgültig gebrochen sein. Der Begriff Schicksal ist natürlich ein bisschen vielleicht nicht so ganz glücklich gewählt an dieser Stelle, aber ich habe ihn jetzt einfach trotzdem mal in Anführungsstrichen benutzt hier. Das Schicksal des Bösen, also das, was mit dem Bösen passieren wird, das ist schon längst besiegelt. Und der Teufel weiß das auch. Und deswegen versucht er noch seine letzten Aufgebote zu starten in den letzten Zeiten und versucht hier nochmal Menschen vom Glauben wegzubringen und was weiß ich alles. Menschen für sich zu gewinnen, auf Seite zu ziehen. Sein Schicksal, die Zukunft des Bösen ist besiegelt. Spätestens am Kreuz von Golgatha war klar, wo die Marschroute ist. Spätestens im Kreuz und Auferstehung. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich das, was wir in Jesaja 9, was wir gelesen haben, aber auch in Jesaja 53, dass er unsere Krankheit trug, dass er unsere Sünde trug, wird sich vollumfänglich erfüllen. Jetzt erfüllt sich das im Anbruch. dann wird es in der Vollendung da sein und wird voll wirksam werden und alles Leid auf dieser Erde wird ein Ende haben. Und ganz am Ende wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das ist König Jesus. Jesus ist aber nicht nur einfach irgendwie gekommen, sondern er kam für dich. Das gilt für dich, für jeden Einzelnen von uns, für dich, der du vielleicht jetzt zu Hause auf YouTube dabei bist oder das später anschaust. Es gilt für dich. Jesus hat das nicht nur einfach irgendwie so gemacht aus Jux und Dollerei, sondern er hat es gemacht für dich, damit du dabei bist, damit du bei Jesus bist, damit du im Himmel bist, wenn du stirbst, damit du zu Hause bist und du die Vergebung der Sünden bekommen kannst, egal was war. Jesus starb für dich. Jesus kam für dich. Jesus will dein König sein. Und deswegen die Einladung jetzt zum Schluss. Es gibt die Möglichkeit, Jesus persönlich kennenzulernen, für den oder diejenigen, die ihn noch nicht persönlich kennen. Das ist die Botschaft. Du kannst König Jesus persönlich kennenlernen. Du kannst eine Beziehung mit ihm haben. Das nennt man Nachfolge. Und das ist großartig. Und er wird dich in die ewige Herrlichkeit führen. König Jesus. Weißt du wie? Das ist ganz einfach. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Da muss man keine komplizierten Worte machen. Da muss man keine Denkakrobatik machen. Das ist ganz einfach. Indem du sagst, Jesus, wenn das stimmt, wenn es dich gibt, ich habe das in meinem Leben auch schon gemacht, vor vielen Jahren, dann möchte ich zu dir gehören. Dann möchte auch ich dein Königskind sein. Ich vertraue dir mein Leben an und ich vertraue dir in diesem Leben. Bitte nimm mich an als dein Kind. Fertig. Das reicht. Das kannst du einfach sagen, kannst auch andere Worte benutzen. Aber das ist es, worum es geht. Das kann man auch immer wieder mal bekräftigen im Leben. Sag Jesus einfach, ich möchte zu dir gehören. Das ist ein Gebet, das Jesus immer erhört. Immer. Es gibt ja Gebete, die erhört Jesus nicht immer. Manche Gebete, wenn Jesus da andere Pläne und Ansichten für uns hat und so weiter, dann wird er manche Dinge nicht erfüllen. Das gehört auch dazu und so ist das. Aber dieses Gebet, das wird er in jedem Fall erhören. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte zu dir gehören, möchte in der Ewigkeit auch dabei sein, dann gilt das. Wir haben nach dem Gottesdienst wieder die großartige Möglichkeit des Gebetes unter dem Kreuz. Dazu möchte ich herzlich einladen. Wenn jemand eine Frage hat, diese Botschaft vielleicht zum ersten Mal gehört hat oder das bekräftigen möchte, wieder ganz neu mit Jesus, nimmt den Mut zusammen. Sprecht die Leute an, ihr könnt auch mich gerne ansprechen, ich bin gerne da nach dem Gottesdienst und habe ein offenes Ohr. Lasst es nicht vorübergehen. In der Bibel heißt es mal an einer Stelle, es heißt eigentlich an mehreren Stellen, aber diese eine großartige Aussage, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Nimm's an. Jesus ist da. Und er liebt dich. Du musst nicht erst ein guter Christ werden irgendwie. Du kannst kommen, wie du bist. Einfach, wie du bist. König Jesus freut sich auf dich. Gott segne dich. Amen. Amen.